Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr gekommen seid, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes reinschauen, gemeinsam aus dem Wort Gottes lernen, auch wenn wir nur Psalmen durchnehmen. Und ich musste feststellen, da sind sehr viele Gedanken, die gerade im Alltag uns bewegen, wo wir uns widerspiegeln können. Und so denke ich, dass wir heute gemeinsam so einiges aus dem Psalm 4 herausnehmen können, was uns in unserem täglichen Leben weiterbringt, in unserem täglichen Leben auch erbaut und ermutigt, weiter nach vorne zu schauen. Bevor ich den Psalm lese, möchte ich beten zum Anfang. Lasst uns dazu aufstehen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hierher gebracht hast, dass wir uns unter dein Wort begeben können. Danke dir, dass du uns dazu die Ruhe schenkst, dass wir ungestört hier sein können. Danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns dein Wort öffnen wird. Schenk, dass wir in diesem Vertrauen an dein Wort gehen, dass wir auf dein Wort hören. Schenk bitte mir innere Ruhe und auch Weisheit, auch das weiterzugeben, was in diesem Psalm 4 steht, damit wir erbaut werden, damit wir erquickt werden, damit wir aus deinem Wort lernen. Bitte segne uns miteinander und wir vertrauen darauf und danken dir dafür jetzt schon. Amen. Ja, ich lese erstmal Psalm 4. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Das ist ein Abendgebet, steht in meiner Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Redet in euren Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Und ich liege und schlafe ganz im Frieden, mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ein wunderbarer Psalm, ein Psalm, der aus drei Teilen besteht. Und ich finde so gut wie David, der hat eigentlich im Sinn, mit diesem Psalm seine Widersacher oder die Leute, die ihn verfolgt haben, zu ermahnen, zu Gottesfurcht zu rufen. Aber bevor er das tut, wendet er sich an Gott, an den lebendigen Gott. Erst das Gebet. Erstmal spricht er mit Gott und dann spricht er die Ermahnung aus und zum Schluss wendet er sich wieder an Gott und dankt ihm und dankt ihm, dass er sein Herz erfreut. Wir haben letzte Woche uns mit Psalm 3 beschäftigt und irgendwo ist da eine gewisse Parallele zwischen den beiden Psalmen. Nicht zuletzt, weil die Überschrift hier, Überschriften, die ähneln. Das eine ist das Abendgebet, was wir heute haben, und das andere war ein Morgenlied. Ja? Und man sagt, dass diese beiden Psalmen, die sind aus einer Situation entstanden, sodass David die in gleicher Situation, wir haben in Psalm 3 am Anfang da steht auch ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh. Im Psalm 4 steht nichts davon. Aber wenn wir die beiden Psalme vergleichen, da ist eine gewisse Parallele in der Ausdrucksweise, in den Gedanken, die er da ausspricht. Und so geht man davon aus, dass die beiden Psalmen aus der gleichen Situation entstanden. Das eine dankt er Gott, wenn er morgens aufwacht und eine ruhige Nacht gehabt hat, ein Morgenlicht, und preist seinen Schöpfer, dass er ihm hilft. Und das andere, wenn er zu Bette geht, ein Abendgebet, und dann preist er wieder seinen Schöpfer und verlässt sich auf ihn. und sagt, ich lege hin und ich kann auch einschlafen, ganz im Frieden. Diese Parallelen, die möchte ich jetzt mit euch zusammen herausfinden. Wie viele Bibeln haben wir dabei heute? Einmal kurz, will ich nur mal sehen, ob das sich lohnt. Das lohnt sich schon, das sind mehr als 5. Lasst uns mal die Bibel aufmachen. Wir können jetzt leider nicht auf der Leinwand beide Psalmen, aber ich habe die Bibel, zumindest diejenigen, die die Bibel haben, einfach reinschauen, umblättern und gucken, welche Gedanken wiederholen sich da. Da gibt es so einige Gedanken, die Psalmist so ziemlich in gleiche Richtung ausspricht. Vielleicht in einem Stichwort oder Vers. Ich fange an. Psalm 3, Vers 7. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Psalm 4, Vers 3. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Der Psalmist ist in einer Not. Hier spricht er, ich fürchte mich nicht vor Tausenden, also man muss davon ausgehen, dass er verfolgt wird. Er wird irgendwo verleumdet. Im Psalm 4 spricht er über irgendwelche Herren, über irgendwelche Menschen, die seine Ehre in den Schmutz ziehen, die ihn angreifen. Fällt euch noch irgendwas auf?
Psalm 3, Vers 6. Ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Psalm 4, 9, Vers 9. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein wirst mich sicher.
Genau. Die beiden Psalmen handeln sich um die ruhige Nacht. Das eine sagt, ich lege mich hin und schlafe. Und das andere sagt, ich lege mich hin, schlafe und stehe wieder auf. Es geht um die Nacht. Und wir kennen, wenn wir Sorgen haben, dass die Nacht am schwierigsten durchzuhalten ist. Und so spricht er über die Nacht und sagt, ja, gibt es noch welche Parallelen? Ja, er spricht über Menschen, die eigentlich nicht an Gott, ich sag mal, glauben und fragen sich ja, woher kommt unsere Hilfe eigentlich? Wer wird uns helfen? Nach dem Motto, ein jeder ist sein eigenes Glücksschmied. Es gibt ja so ein Sprichwort oder ähnlich, so dass er auch diesen Gedanken so parallel in diesen beiden Psalmen hat. Also ein Gespräch mit Gott und Gott antwortet. In beiden Psalmen ist er oder geht er davon aus, oder er ist sich sicher, wenn er zu Gott ruft, dann antwortet Gott auch. Und das ist, denke ich, auch seine Erfahrung. In beiden Psalmen spricht er von der Ruhe. Ja, wir haben ja schon, Viktor hat schon gelesen, eine ruhige Nacht, und er sagt, in Gott bin ich geschützt, in Gott bin ich ruhig. Ja, also wir sehen, dass die Psalmen irgendwo zusammengehören. Das ist ein Paar. Und ich würde einfach auch so dementsprechend auch diesen Psalm jetzt zusammen durchgehen, dass wir einfach im Hinterkopf haben, dass David womöglich von seinem Sohn Absalom auf der Flucht ist und in dieser Unruhe, in dieser Verfolgung schreibt er diesen Psalm. Zuerst spricht er Gott an, oder er ruft Gott an und betet Gott an in Versen 2 und Vers 2. Erhöre mich, wenn ich rufe. Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Wie gesagt, er fängt an und hört auf, auch diesen Psalm, mit einem Gebet. Und das spricht davon, dass seine Seele, dass er selbst in Gott geschützt ist, in Gottes Gegenwart ist. Dass seine Seele ist einfach verankert in Gott. Alles, was er unternimmt, alles, was er macht, alles, was er denkt, macht er in Abhängigkeit von Gott. Er steht immer von seinem lebendigen Gott. Da spricht er, erhöre mich, wenn ich rufe. Wovon oder was ist sein Verlangen was sehen wir für eine Einstellung von David aus diesem Satz? Erhöre mich, wenn ich rufe. Was meinst du, was bewegt ihn da? Oder was möchte er damit erreichen? Ja, er ruft zu Gott. Und was will er haben? Bitte? Er will getröstet, aber in diesem Satz direkt. Da will ich schon ein bisschen genauer haben. Er sagt, ja, ich rufe zu dir. Und was will er von Gott haben? Eine Reaktion, eine Antwort. Er sagt, erhöre mich. Der David ist nicht interessiert an einem Monolog. Kennt ihr das? Wenn wir abends beten und ziemlich müde sind, dann sagen wir ja, Vater, danke dir für diesen Tag, dass ich noch lebe und beschütze mich in dieser Nacht. Und dann erwarten wir nichts mehr, dann legen wir uns hin und schlafen. Gut, wir vertrauen darauf, ich gehe davon aus, ich unterstelle jetzt keinem, dass wir jetzt so sinnlos das der Herr sagen, sondern, ne? Aber wir legen uns hin und wir erwarten normalerweise keine Reaktion von Gott. Nur David, der war hier in diesem Fall anders. Er sagt, Gott, wenn ich zu dir rede, dann möchte ich eine Antwort haben. Dann möchte ich irgendeine Reaktion von dir haben. Nicht ein Monolog, sondern ein Dialog. Er will, weil er einfach Gott als einen Gegenüber betrachtet und erlebt. Er sagt, erhöre mich, wenn ich rufe. Gott meiner Gerechtigkeit. Was will er denn damit sagen? Warum seiner Gerechtigkeit? Was hat das mit? Ist er? Will er damit sagen, dass Gott ihm Gerechtigkeit verschafft? Oder will er damit sagen, ja, in Gott bin ich gerecht? Oder will er damit sagen, was meint ihr? Ich habe heute, gehen wir davon aus, ich bin heute nicht ganz gut vorbereitet. Das möchte ich, ich sage euch das ganz offen und dann möchte ich mit euch zusammen diesen Psalm durchgehen. Ja, warum sagt der Gott meiner Gerechtigkeit? Also Jakob meint aus dem Zusammenhang, weil die Leute, steht später in den Versen, die Leute, die gehen an seine Ehre dran oder die verleugnen ihn und er sagt, Gott, was die anderen sagen, das ist zweitrangig, das, was Gott für ein Urteil über ihn fällt, das zählt. So habe ich richtig weit wiedergegeben. Ne? Gibt es noch Ideen? Ich denke auch. Was? Ja. Ja. Also, ja. Wenn er mit seiner Selbstgerechtigkeit daherkommt, hat er irgendwann mal erkannt, dass das hat keinen Sinn, keinen Zweck. Also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt oder die von Gott kommt, das ist die Gerechtigkeit eigentlich. Was ist eigentlich unsere Gerechtigkeit? Unsere Gerechtigkeit ist ein schmutziges Kleid. Das ist, glaube ich, aus einem Lied. Oder? Oder aus Jesaja? Das Evangelium. Ja.
Aber es steht auch geschrieben, denn der Herr gerecht macht. Ist gerecht.
Denn der Herr gerecht macht. Und in wem macht uns der Herr gerecht? In Christus. Unsere Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Und da spricht der David hier, oder Psalmist David, nicht einen wichtigen Gedanken. Wir sehen auch aus diesem Psalm, dass er ganz eng von Gott, mit Gott verbunden ist, dass er in jeder Situation mit Gott rechnet und auf Gott sich verlässt. Und da sagt er, ich bin vor dir offen. Ich brauche nichts verbergen. Gott, so wie Jakob sagte, du fällst eigentlich das Urteil über mich, wie es mit meiner Gerechtigkeit steht. Und er hat sich wirklich nichts darauf eingebildet. Er sagt, ich stehe offen vor Gott, ich diene ihm, und wenn mir was passieren sollte, dann weiß Gott darum Bescheid. Wenn mich Gott für irgendwas strafen müsste, dann hat er seine Richtigkeit. Und wenn ich vor Gott ehrlich bin, dann wird mich Gott aus dieser Situation unbeschadet hervorbringen oder herausführen. Und wie gesagt, unsere Gerechtigkeit ist in Jesus Christus verankert. Wir können von uns aus nichts vorbringen, was uns eigentlich vor Gott gerecht machen kann. Kennt ihr das, die Situation, es läuft bei mir alles gut im Leben und in der Gemeinde leben fühle ich mich gut und ich mache vielleicht meinen Dienst irgendwo und das läuft auch gut, ich verstehe mich mit allem. Und irgendwann mal bekomme ich so Gedanken, Mensch, bin eigentlich ein feiner Mensch, ich bin ein vorbildlicher Christ. Und kurz danach passiert einem, ich sag mal, eine Sünde. Also ich kenne das. Sobald man sich irgendwas darauf einbildet und man im nächsten Moment entweder versündigt man sich irgendwo oder man erlebt irgendwo eine Schwierigkeit und kommt nicht weiter, dass man wieder runtergeholt wird auf den Boden der Tatsachen. Aber wenn wir auf Jesus Christus bauen, wenn wir sagen, ich bin in Jesus, der ich bin, dann werde ich mich auch nichts darauf einbilden. Selbst wenn ich begabt bin, selbst weil es alles gut läuft, dann kann ich nur sagen, Jesus, sei gedankt dafür. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin in ihm verankert. Dann werde ich auch ganz anders die Schwierigkeiten erleben. Da werde ich auch ganz anders mit meiner Sünde umgehen, weil ich ganz genau weiß, er ist meine Gerechtigkeit. Und wenn mir was passiert, dann gehe ich zu ihm hin. Er macht mich wieder rein. Er macht mich wieder in Ordnung. Er trägt mich wieder durch. Und wenn ich in Schwierigkeiten stecke, dann komme ich wieder heraus, so wie er das macht. Und in zweiter Hälfte von diesem Vers sagt er, der mich tröstet in Angst. In Schlachterübersetzung, ich glaube, hier steht das auch anders. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Ich fand, wo ich die Übersetzungen verglichen habe, ich fand diese Übersetzung recht gut und treffend oder bildlich gesprochen, sehr verständlich und irgendwo, nicht gemütlich, aber so geborgen macht das. Er sagt, in der Bedrängnis, und er war wirklich in der Bedrängnis, wenn wir davon ausgehen, er muss von seinem Sohn fliehen, er sitzt irgendwo in einer Höhle und weiß nicht, was morgen sein wird, und sagt, in dieser Bedrängnis, in dieser Schwierigkeit, wo alles dunkel ist, hast du mir einen Raum gemacht. Kennt ihr, ich weiß nicht, vielleicht so eine Blechkugel um mich, wo die Hunde da bellen und am Blech beißen können und ich sitze ganz ruhig, der hat um mich einen Raum geschaffen. Und dieses Bild spricht er hier an. In der Bedrängnis, wo ich in Schwierigkeiten war, hast du einen Raum mir geschaffen. Da kommt keiner an mich dran. Ich kann mich zurücklehnen und deswegen sagt er auch im letzten, im Vers 9, und sagt, ich lege mich hin und ich kann getrost einschlafen, weil du hast mir den Raum geschaffen, weil du mich beschützt hast, weil du um mich bist. Und dann sagt er, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Wieder erhöre mein Gebet. Er will wieder die Reaktion von Gott. Und er wird nicht ruhig, bis er von Gott eine Antwort, bis er von Gott eine Reaktion hat. Der ist sich aber ganz bewusst, dass jede Gebetserhörung allein die Gnade Gottes ist. Er sagt, sei mir gnädig. Ihr Lieben, worauf bauen wir eigentlich unser Christenleben? Worauf bauen wir unsere Zukunft? Worauf? Auf die Gnade Gottes. Warum kam Jesus überhaupt auf diese Erde? Weil er gnädig ist. Weil er gesehen hat, wir sind restlos verloren. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Wenn er die Welt so weiterlaufen lässt, irgendwann mal landet die ganze Kugel mit den ganzen Menschen in der Hölle. Anders gibt es nicht, weil der Mensch unter die Sünde versklavt ist. Aber weil Gott eben gnädig ist, schickt er seinen eingeborenen Sohn, damit wir das ewige Leben haben. Und David gibt uns ein Vorbild hier und sagt, die Gnade Gottes ist das. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Er ist sich bewusst der Gnade Gottes. Nicht, weil er so toll ist, das hat er ja vorhin schon gesagt. Seine Gerechtigkeit liegt nicht in ihm, sondern in der Gnade Gottes. Er ist völlig von Gott abhängig. Und deswegen konnte er auch diesen Satz sagen, er hat mir Raum geschaffen. Er hat das gespürt, er hat das gefühlt, er hat das gelebt. Und dann spricht er seine Widersacher an, ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf euren Lager und seid stille. Dann ermahnt er die Widersacher, die Menschen, die eigentlich ihn verleugnen, die Menschen, die nach seinem Leben trachten. Wir wissen, dass Absalom, der war nicht einfach so hinter ihm her, damit er ihm, weiß ich nicht, sondern die wollten ihn wirklich töten. Und da waren wirklich Menschen da und da haben gesagt, komm, und die haben verschiedene Vorschläge gehabt, wir wollen das so oder anders machen, wir wollen die ganze Stadt, das hat Peter uns letzte Woche erklärt. Der eine sagt, komm, wir machen die ganze Stadt nieder, der andere sagt, schick nur den einen Mann, und die wollten ihn umbringen. Und dann spricht er an, sagt er, wie lange, ihr Herren? Oder andere Übersetzung, ich weiß nicht, Schlachter sagt, glaube ich, ihr Männer. Es gibt nur noch eine andere Übersetzung, die sagt, ihr Männersöhne oder Herrensöhne. Ja? Er spricht einfach damit aus und sagt, ihr seid auch nur Menschen. Passt auf, ich habe euch was zu sagen. Ihr seid nicht mehr als ich, ihr Herren. Oder ihr habt vielleicht eine gewisse Macht oder meint ihr die Macht zu haben, aber ihr seid immer noch Menschen. Ihr seid immer noch begrenzt in eurem Handeln. Und dann sagt er, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Aus diesem wie lange, da höre ich vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar Müdigkeit bei ihm. Er sagt, wie lange? Kennt ihr, wenn man krank ist und längere Zeit krank ist und man nimmt Antibiotika und das andere, man wird einfach nicht gesund. Und dann entsteht in einem die Frage, wie lange? Ne, man möchte wieder, so wie früher, Bäume reißen. Und so ein bisschen hört man hier bei David raus, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange soll das noch so andauern? Und ich glaube, das ist unser innerlicher Schrei oder unser innerliches Reden. Wir als Kinder Gottes, wir fragen uns auch manchmal, wie lange, wann kommt der Herr Jesus wieder? Besonders wenn man jetzt die Presse beobachtet, was alles für Meldungen kommen, wie schwierig das sein kann. Und wisst ihr, ich habe die Bilder gesehen in China, in Großstadt, da kannst du nichts mehr sehen. Die Leute laufen nur mit Masken rum. Und dann zeigen sie im Fernsehen so eine Karte und sagen, hier Indien. Da zeigen sie mehrere Städte, wo ähnlich geht. Da habe ich mich gefragt, Mensch, in Europa, wir sind ja noch dichter besiedelt. wer weiß, wie schnell das bei uns kommt. Und dann kann man sich, ne, und dann fragt man sich, wie lange? Es ist, ganz abgesehen von den ganzen Kriegen und Volksbewegungen, entsteht schon in uns die Frage. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber man fragt sich hin und wieder mal, es kann sein, dass er schon wirklich an der Zeit ist, dass Herr wiederkommt. Und dann entsteht in uns die Frage, wie lange noch? Wie lange? Und dann sagt er, wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Ja, die Menschen haben sich der Lüge verschrieben. Der Absalom sagt, ich bin jetzt König und ja, und dann ja, entsteht das irgendwas, obwohl sie wussten, David ist eigentlich rechtmäßiger König. Und er sagt im nächsten Vers, erkennt doch, dass der Herr seinen Heiligen wunderbar führt. Oder anders, erkennt doch, dass der Herr den Gerechten für sich erwählt hat. Ich weiß nicht, warum derselbe Psalm so unterschiedlich übersetzt wird, aber es geht hier darum, dass Gott einen erwählt hat und er ihn führt, er ihn hält. Gott hat eine Entscheidung getroffen und er sagt, alles andere ist eine Lüge. Warum lauft ihr irgendwelchen Illusionen nach? Warum seid ihr darauf aus, irgendwelche Eitelkeit, irgendwelcher... Ja, eitle, nutzlose, die wollten Ehre haben. Die haben sich wahrscheinlich vorgestellt, wenn Absalom König wird, dann werden wir die und die Herrschaft haben. Der sagt, Mensch, erkennt doch, Gott hat mich auserwählt und ich werde so lange König sein, bis Gott wieder sagt, es ist genug, jetzt ist der Nächste dran. Warum unternimmt er da irgendwelche Schritte? Gott hat in seiner Gnade David eingesetzt und er wird so lange König bleiben, bis Gott dann wieder sagt, ja, der Nächste ist dran. Aber das Menschenherz ist eigentlich so gepolt an den sündigen Menschen, dass er einfach das Eitle lieb hat, die Lüge auf die Lüge hereinfällt oder sich von der Lüge verleitet, weil er eben unter die Macht des Teufels verkauft ist. Und der Teufel ist der Vater aller Lüge. Und deswegen ist das dem Menschen so eigen. Ja, die Lüge ist so nah dran. Und er sagt, lasst euch nicht betrügen. Lasst euch nicht verführen, sondern erkennt die eine Tatsache. Gott steht über allen. Und Gott wird mich auch beschützen. Und dann sagt er, zürnt ihr so, sündigt nicht, redet in euren Herzen auf euren Lager und seid stille. Oder wenn ihr euch erregt, wenn ihr erregt seid, das heißt, die waren jetzt voller Tatendrang. Ja, wir sind schon eben ganz dicht an den Fersen und die sind ja, aufgeregt und ja, zornig. Und er sagt, es ist schon genug, dass ihr in dieser Rage gerät. Aber passt auf, sündigt nicht. Wie sollen sie denn nicht sündigen? Kennt ihr eine Stelle im Neuen Testament, wo es fast wörtlich so klingt? Kann mir einer helfen? Es gibt Epheser, habe ich mir sogar aufgeschrieben, Epheser 4, 26. Das heißt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und wenn er fast wörtlich wiederholt wird, ich denke, das ist für uns eine große Wichtigkeit. Und hier spricht er so ähnlich, sündigt dich, wie sollen die das machen, das nicht sündigen? Er sagt, redet in euren Herzen auf euren Lager und seid stille. Erstmal eine Nacht drüber schlafen. Erstmal überlegen, was ihr davor habt. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, wenn man spontan irgendwas macht, manchmal ist das schön, dass man Bauchentscheidungen trifft, die ersten Gedanken, aber viele oder die meisten Entscheidungen, die muss man durchdenken, da muss man eine Nacht, deswegen sagt man, schlaf mal eine Nacht drüber. Und diesen einfachen Rat gibt er seinen Widersachern und sagt, werdet erstmal stille. Wenn ihr euch hinlegt, lasst euch in den Kopf gehen lassen, was ihr davor habt, damit ihr euch nicht versündigt. Und seid einfach stille. Lasst einfach Gott zu euch reden, damit ihr nicht sündigt. Er ermahnt sie zur Gottesfurcht. Opfert, was recht ist und hofft auf den Herrn. Opfert Gott. Was haben sie gemacht? Die haben auch geopfert. 2. Samuel 5, Vers 12. Steht eigentlich 15, ich lese 5. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo, und die Verschwörung wurde stark und er sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Absalom geht in eine Stadt außerhalb Jerusalems, rottet Leute um sich und bringt Gott Opfer dar. Ja? Und das ist schon klar, dass solche Opfer Gott unangenehm sind. Er wird abtrünnig, er handelt gegen den König, den Gott selbst erwählt hat, und bringt Opfer. Und durch diese Opfer, die Menschen sehen, es wird geopfert, findet ein Gottesdienst statt, und dann findet er immer mehr Zulauf, haben wir gelesen. Die Verschwörung wurde stark. Die haben geopfert. Und dann sagt der David zu ihnen: Opfert Gott, was recht ist. Ja? Es lag nicht nur daran, dass sie irgendwelche Tiere umbringen und schlachten, sondern die Herzenseinstellung, die musste stimmen. Wir haben in Matthäus eine Stelle: Wenn du Gott opfern willst und weißt, dass dein Bruder irgendwas gegen dich hat, was sollst du dann machen? Was sollen wir machen? Die Opfergabe vom Altar lassen und dann zu ihm hingehen und das in Ordnung bringen. Und dann kannst du einen Gottesdienst machen. Und dann sagt er auch hier zu deinen Widersachern: Hey Leute, ihr seid total neben der Spur. Ihr seid im Begriff, euch gegen den lebendigen Gott zu versündigen, und steht hier vor ihm und macht ihm große Opfer. Nee, sagt er, so geht das nicht. Und da sagt er, wenn ihr die rechte Opfer bringt, dann könnt ihr auf Gott hoffen. Und hoffet auf ihn. Der rechte Gottesdienst kann auf Gott hoffen. Der rechte Gottesdienst, die rechte Einstellung Gott gegenüber kann auf eine Antwort Gottes hoffen. Und eine Antwort Gottes erwarten. Und Vers 7 bis 9, da spricht er wieder über die Wohltat Gottes oder betet wieder Gott an und sagt: Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ja, viele sagen, woher kommt uns die Hilfe? Viele sagen, ja, du bist selbst für dein Glück verantwortlich. Und viele Menschen handeln auch heutzutage so. Deswegen haben wir vielleicht unser Reichtum auf dieser Erde so ungleichmäßig verteilt. Weil viele Menschen einfach sagen, ich bin für mein Glück selbst verantwortlich, egal mit welchen Mitteln. Und wenn ein Mensch materiell eingestellt ist, wenn er von Gott nichts weiß oder von Gott keine Hilfe erwartet, dann wird er voll auf das Materielle abfahren. Und dann sorgt er für sein Glück. Und dann geht er über die Leichen. Dann interessiert ihn auch nicht mehr, dass einer vielleicht in einer Nachbarstadt nichts zu essen hat. Und dabei hat dieser Millionen, der gibt Millionen für Reifen, für Autoreifen. Das interessiert ihn nicht. Jeder ist ja sein eigenes Glück. Und da beschreibt er hier einfach die Einstellung eines Menschen, der nichts von Gott weiß, der einfach auf dieses Materielle, auf diesseitige eingestellt ist. Und die sagen, ja, wer wird mir schon helfen? Da muss ich schon selber für sorgen. Und deswegen sagt Paulus, David, viele sagen, aber er sagt, dass er das nicht sagt. Wenn er sagt, die viele sagen, dann schließt er sich eigentlich davon aus. Sondern er spricht wieder Herrn an, der betet wieder Gott an und sagt: Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Er weiß, dass der lebendige Gott über ihn ist, dass er eigentlich für sein Glück verantwortlich ist. dass er eigentlich ihm das Glück geben kann, dass er alleine auch sein Leben gestalten kann, so dass es ihn auch erfüllt. Der ist nicht auf das Materielle eingestellt. Ja, der hatte viel gehabt. Der war sehr reich, der war sehr erfolgreich. Aber der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es ist nicht der Reichtum oder es heißt nicht automatisch, wenn ich auf Gott vertraue, dann habe ich nur Schwierigkeiten, ich werde nicht reich sein. Gott kann auch da für uns sorgen und er sorgt auch für uns. Jedem nach seiner Ermessenheit. Ja? Aber selbst wo David so erfolgreich, so reich war, hat er immer noch auf Gott vertraut und er wusste immer, dass das von Gott kommt. Lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Gott sei mir gegenwärtig. Und zwar an jedem Tag, in jeder Situation. Denn du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Das stellt er wieder so einen Gegenvergleich. Und sagt, ich habe die Freude und diese Menschen haben gute Ernte. Wein und Korn. Die haben geerntet. Die sind versorgt. Aber die haben nicht unbedingt die Freude, die einen erfüllt. Das Materielle und das Geistliche. Er sagt, die Menschen, die freuen sich unheimlich an diesem Reichtum, den sie haben. Aber sobald sie das nicht mehr haben, dann haben sie auch keine Freude. Wo David sagt, du erfreust mein Herz. Und das ist die Quelle, das ist die Freude, die ewig ist. Weil Gott ewig ist, weil er sagt, du bist meine Freude. Nicht Wein und Korn, nicht die Ernte. Nicht die Reichtümer, sondern Gott. Reichtümer hat er auch genossen. Aber Gott war seine Freude. Gott war der Ursprung seiner Freude. Und dann schließt er den Psalm ab. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wunderbare Verse. Ich wünsche mir, dass ich wirklich jeden Tag mit diesem Vers einschlafen kann. Ich glaube, ein jeder von uns hat schon Nächte gehabt, wo man sich so sehnlich gewünscht hätte, sich hinlegen und einschlafen. Und wenn man gut schlafen kann, das ist schon ja, halbe Miete. Ja? Und er sagt hier einfach, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Im Psalm davor, er sagt, ich habe geschlafen und ich stehe wieder auf, ja, im Frieden. Und hier sagt, ich lege mich hin und ich kann auch einschlafen, weil ich eben in Gott geborgen bin, weil Gott der Ursprung meiner Freude ist, weil Gott mein Schutz ist. Ich kann schlafen und zwar im Frieden. Ich kann ruhig schlafen, ich kann erholsam schlafen und nichts kann diesen Schlaf stören, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Er verlässt sich auf den Herrn, auch wenn er in einer Höhle ist und der Feind steht praktisch vom Eingang zu dieser Höhle. Aber er sagt, ich kann in Frieden schlafen, weil du mich beschützt, weil du mir hilfst, und zwar allein du. Nicht meine Jungs, die bei mir sind, nicht die Waffen, die wir haben, sondern allein Gott. Und wenn es sein muss, dann müssen sie kämpfen. Aber selbst da wusste er, wenn Gott ihn beschützt, dann ist er beschützt. Wir kennen ja die Geschichte, wo er vor diesem riesen Goliath stand und er verfluchte ihn, der Goliath, und sagte, ja du kleiner Mann, was willst du? Und er steht da, so ein kleiner Hirtenjunge mit 5 Steinen, Schleuder, wie so ein, ja, vielleicht ein Spielzeug, gut, er hat das damit gut umgehen können. Und was sagt er zu ihm? Ja, du kommst zu mir mit Waffen, mit Riesenwaffen, mit viel Erfahrung, aber ich stehe im Auftrag Gottes. Ich habe einen lebendigen Gott hinter mir. Wenn ich mir so bildlich vorstelle, da steht so ein Knabe und so ganz ruhig und sagt, ja, ich habe einen lebendigen Gott hinter mir. Er hat mir schon oft geholfen. Und bei dir mache ich mir auch keine Sorgen. Und so geht es David auch in diesem Psalm. Ich denke, diese vielen Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat mit Gott, wo er auch mit Gott gebetet hat, mit Gott gesprochen hat und immer einen Dialog gehabt hat, immer eine Gebetserhörung gehabt hat. Darauf hat er gebaut und dann hat er diesen Psalm aussprechen können und sagt, ich lege mich hin und schlafe, denn du, Herr, alleine hilfst mir, dass ich sicher wohne. Er wohnt sicher. Ja, er war in Verfolgung. Ja, er war in Schwierigkeiten. Aber das hat seinen inneren Frieden nicht gestört. Ihr Lieben, wir leben auch nicht alle Sonnenschein. Wir haben auch nicht immer Frieden mit allen. Aber wir haben Jesus. Und wenn wir auf Jesus bauen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann werden uns keine Schwierigkeiten, keine Nöte, keine Sorgen, egal wie groß die sind, werden sie uns nicht überwältigen, werden sie uns nicht in Enge treiben. Ich will vielleicht schließen mit einem kleinen Beispiel. Ich weiß nicht, ob es macht, aber ich mache das. Wir waren heute auf einer Beerdigung. Die Oma von Kriegers wurde heute beerdigt. Und wo ich über diese Beerdigung nachdachte, wir kennen die Kriegers so etwas enger, wir sind zusammen im Hauskreis. Wir haben die so ein bisschen beobachtet, wie sie für die Oma gesorgt haben. Das war wirklich die letzten Jahre sehr schwierig für sie. Dann habe ich gesehen und feststellen müssen, die kennen Jesus. Die haben auf Jesus vertraut. Und diese dunkle Zeit, diese schwierige Zeit, die sie jetzt in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, haben sie so gut überstanden. Das hat ihren inneren Frieden nicht gestört, sondern vielmehr gefestigt. Ich musste immer wieder staunen. Wenn man Victor anspricht oder Emma und sagt, ja, wie geht's euch? Wie geht's der Oma? Da sieht man vielleicht müde Augen. Vielleicht hängen die Hände, aber in Augen leuchtet Liebe. Und das kommt von Gott. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann können wir ruhig schlafen, weil er alleine unsere Hilfe ist. Amen.